Ihr hört Comic Review Ausgabe 211 mit dem zweiten Band von Lazarus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal soll es um den zweiten Band von Lazarus gehen. Also wer Lazarus noch überhaupt nicht gelesen hat und sich vielleicht erstmal zum ersten Band informieren will, der findet dies in Ausgabe 186, die Macht der Familie. Dort ganz stark die Familie im Vordergrund. Nun will ich für diejenigen, die eben Band 1 noch nicht gelesen haben, natürlich die Prämisse auch nicht spoilern. Also springt rüber zum ersten Band und lest ihn, kauft euch vielleicht gleich den zweiten und hört dann den zweiten Podcast dazu an. Der zweite Band trägt den Untertitel Track der Verlierer, ist natürlich wieder von Greg Rucka. Die Zeichnungen sind von Michael Lark, wobei hier, ich weiß gar nicht, beim ersten Band auch schon war, unter Mithilfe von Brian Level und die Farben von Santi Arques. Im Splitter Verlag erschienen für 19,80 Euro, wieder als wunderschönes Hardcover-Buch erschienen, so im Albumformat, macht es rein optisch schon einiges her. Ebenfalls wieder 126 Seiten, Comic-Unterhaltung vom Feinsten. Auch in diesem Buch sind wieder 5 Hefte enthalten, also jeder Zyklus, jeder Handlungsbogen umfasst 5 Hefte, die in diesem Buch komplett enthalten sind. Das Interessante ist, selbst wenn man den ersten Band nicht gelesen hat, kann man mit dem zweiten Band problemlos einsteigen. Er setzt jetzt nicht unbedingt so viel voraus. Also das, was so an, ich sage jetzt mal, Prämisse im ersten Band hängen geblieben ist, ist jetzt nicht unbedingt die Voraussetzung, um hier weiter einzusteigen. Natürlich nimmt man sich wie immer einiges, wenn man den ersten Band nicht gelesen dann hat. Denn allein der Hintergrund zu unserer eigentlichen Hauptfigur, Forever oder wie gesagt kurz Eve, bleibt dann so ein wenig im Dunkeln und wird wahrscheinlich in diesem Teil auch nicht ganz so deutlich, wenn auch angerissen. So viel darf man ja verraten. Während der erste Band eher so um diese Familie der Carlyles oder des Clans Carlyles gedreht hat, denn wir erinnern uns, die Welt ist aufgeteilt in verschiedene Clans, in verschiedene, ja wie soll man sagen, machthungrige Familien. Und Eve ist ein Teil einer sehr reichen Familie, so der obersten 1%, wenn nicht sogar der 1% der 1%. Also das ist wirklich die oberste Spitze und die Welt darunter ist immer noch eingeteilt in diese Dystopie der kastenartigen Verbindung. Also wo die Familie ganz oben steht, dann kommt die Bevölkerung, die normale Familie, dann Knechte und dann der Abfall, wobei das Familie immer schon so dieses Elitäre nach oben ist und nach unten eben dann die Knechte, wo man schon merkt, da ist dann ein weiter Abstieg und dann kommt eben das gemeine, ganz, ganz gemeine Fußvolk, das eben nicht mal in der Lage ist, eben zu dienen. Also nochmal, im ersten Teil hatten wir so diesen Fokus auf Eve, es ging darum, wie diese Figur geschaffen ist, also was ihre Motivation ist, was hinter dieser Figur eigentlich steckt, sind sie ist ja, ich hatte es gesagt, wie diese Figur Lazarus in der Bibel de facto unsterblich. Sie ist, naja, man könnte fast sagen, so ein Genprojekt der Familie Carlyle, wächst aber in dem Glauben auf, eben zur Familie, zum inneren Kern zu gehören. Und im ersten Buch erfahren wir dann, wie diese Streitigkeiten innerhalb der Familie immer größer werden und man sich am Ende halt doch zerstreitet mit einem wahnsinnigen Cliffhanger oder einem Finale im ersten Buch. Hier im zweiten Band, der mir, wenn man es jetzt direkt vergleicht, fast noch ein Tick besser gefällt, aber einfach vermutlich deshalb, weil es ein wenig näher an diese Figur Eve geht. Wir springen, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bemängle, in den Jahren zurück, denn hier gibt es keine Zeitangabe, wann oder zu welcher Zeit wir uns jetzt konkret befinden, sondern das kriegt man immer eher so aus diesem Umfeld mit, wie alt zum Beispiel Eve ist. Und wir kennen oder lernen in dem Fall Eve ganz am Anfang kennen. Da ist sie, ja, gefühlte Teenager, also vielleicht 12, 13 oder sowas, ist voll in ihrer Ausbildung. Und das macht Rucka in diesem Fall wirklich extrem gut. Er zeichnet ein Bild einer heranwachsenden jungen Dame, also eines Mädchens eigentlich noch, die eine unheimliche Faszination für ihren Vater entwickelt, also die Liebe eines Kindes. Und wir sehen diesen kühl kalkulierenden Vater, der sie eigentlich sehr abweisend, zurückweisend behandelt, nur ganz spärlich mit Liebe überschüttet, wenn man da überhaupt von Liebe reden kann. Und dadurch versucht Eve halt ihrem Vater immer gerechter zu werden, versucht eben ihm zu dienen, versucht sich ja förmlich anzubiedern und er lässt sie quasi am langen Arm verrecken. Also man hat so dieses vielleicht Hoheitsbild der Eltern oder dieses Vorbild, man könnte fast sagen, der 20er Jahre, wo eben die Kinder ihre Eltern noch mit Herr Vater oder Frau Mutter angeredet haben, wo immer auch so eine gewisse körperliche Distanz zwischen diesen Parteien ist, also so rein als stereotypes Bild, was jetzt nicht als Mainstream zu vergleichen ist, aber dieses Bild wird hier nochmal aufgebreitet zwischen diesen Punkten und er kommt zum Geburtstag, er kommt so gefühlt zweimal im Jahr und hat dann ganz, ganz wenig Kontakt und sie soll halt zu dieser unnahbaren Kämpferin ausgebildet werden. Und wie ich schon gesagt habe in Band 1, also sie erinnert ja im Erwachsenenstatus so ein wenig an diese Figur der Michon aus The Walking Dead. Sie bekommt oder wir erfahren, wie sie zu ihrem, ist es ein Samurai-Schwert, zumindest zu ihrem ganz speziellen Schwert gekommen ist, wie es ihr am Anfang verweigert worden ist, wie sie dafür kämpfen muss, wie sie lernen muss und welchen Preis sie dafür zahlen muss. Aber das ist gar nicht so dieser Punkt der Geschichte, also der Schwerpunkt. Ich finde es trotzdem vom erzählerischen Standpunkt her gut gemacht, fast ein wenig klischeehaft, also dass man jetzt in diesem zweiten Handlungsbogen halt nochmal zurück in die Kindheit geht, schaut, wo ist quasi vielleicht auch der Selbstzweifel, der bei dieser Figur nachher innewohnt, wo ist der Ursprung dessen und wie ist sie groß geworden und warum ist sie so, wie sie ist, also auf der einen Seite sehr loyal und auf der anderen Seite aber selbstreflektiert und schaut, ist das, was ihre Familie, ihr Clan da betreibt, tatsächlich immer noch das, was im Interesse der vielleicht Allgemeinheit ist. Und wir sehen auch eine Figur, ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen, die wir im letzten Band kennengelernt haben, die, sagen wir so, Betrügerin, Schrägstrich Betrogene ist, die sich jetzt auch versucht, wieder zu rehabilitieren, neu ins Spiel kommt und da vielleicht so auch ein wenig versucht, die menschliche Seite, wenn man von menschlicher Seite reden darf, der Carlyle-Familie stärker in den Vordergrund zu rücken. Der eigentliche Schwerpunkt dieses zweiten Bandes liegt darin, der Titel verrät es ein wenig schon, der Track der Verlierten. Es gibt, sagen wir mal so, ein alljährliches Meeting, eine Ausschreibung, eine Art Wettkampf, bei dem das untere Volk, also alle Schichten aus der ganzen Umgebung an einen Punkt kommen können und dort quasi ausgesiebt werden, also zur Elite. Man sucht sich die Besten raus, man unterwirft sie ihnen Tests und versucht halt da einfach so wirklich die Creme de la Creme abzufischen. Und wir folgen einer Familie. Insofern hat mich das Setting dann auch schon wieder ein wenig an so dieses Bild The Walking Dead erinnert. Also einfach so dieser Exodus einer Familie, die eigentlich relativ gut gelebt hat, aber dann so aus ihrem, ja, ich sag mal so, Umfeld in gewisser Weise vertrieben wurde. Also ist nicht mal unbedingt jetzt von Leuten so persönlich, sondern einfach mangelnde Unterstützung auf der einen Seite, dann Naturkatastrophen andererseits und wie es manchmal so bei landwirtschaftlichen Betrieben vielleicht auch dann vorkommt, dass man einfach eben nicht mehr in der Lage ist, eben so diese Farm oder dieses Weideland in irgendeiner Form zu bewirtschaften und ist dann gezwungen, dort auszusteigen. Und diese Familie reist eben an diesen Punkt und will für ihre Kinder möglichst nur das Beste. Es gibt noch einen zweiten Subplot. Eve deckt in gewisser Weise eine Verschwörung auf, bei der die Familie dann im weitesten Sinne bedroht ist und das schwingt so in dieser Geschichte dann immer noch mit. Und die wahre Stärke dieses Buches liegt aber auf der einen Seite in der Charakterzeichnung von Eve, also dieser Rückgriff auf ihre Kindheit, dann wie sie jetzt agiert und auf der anderen Seite aber auch die engere Familie. Und wie sie ihr Umfeld manipuliert, wie die arme Bevölkerung eigentlich zu ihren Gunsten, ich sage es mal so, missbraucht wird, um das meiste eben für diese Familie herauszuholen und wie moralische Konzepte oder beziehungsweise wie Bedenken von einzelnen, ich sage es mal, Rebellen dann allein für ihr persönliches Wohl über Bord geworfen werden. Und diese Mischung aus Psychogramm einer Kultur, einer Gesellschaft, die macht diesen Roman, also dieses Buch, diesen Comic so reizvoll und das ist auch eine Stärke von Rucker, eben so diese fantastischen Charaktere zu entwickeln, die einfach dann sehr, auch emotional, sehr stark beim Leser ankommen. Auf der anderen Seite verliert Rucker aber auch nicht so diesen, wie sagt man so schön, diesen roten Faden der großen Geschichte nicht außer Augen. Er lässt sich zwar in Bezug auf manche Momente, die so im ersten Band nochmal als Climax, also als Cliffhanger hängen geblieben sind. Die reißt er nur kurz an, lässt sie aber noch ein bisschen außen vor, also erzählt sie noch nicht direkt weiter, hat aber im Hinterkopf, und das spürt man deutlich, immer so das Wohl der Familie im Fokus, schaut, wie sie ihre Macht erhalten, wie sie weiter an der Machterhaltung arbeiten und wie sich das im Großen und Ganzen, also so im globalen Kontext, vielleicht auf die Bevölkerung auswirkt und wie irgendwie, was nie so, also wirklich detailliert ausgedrückt wird, das darf man also nicht so ansehen, aber wie irgendwie die Geschichte auf einen Höhepunkt zuläuft, in dem wahrscheinlich dieses Imperium zerbricht, einfach weil auch so diese Führungselite auf der einen Seite, die den Carlyle-Clan umspannen, natürlich eine Handvoll ist, also wirklich so dieses Prozent vom obersten Prozent, und auf der anderen Seite so diese Armen, die versuchen, ihr Lebensunterhalt zu bestreiten, in die Millionen geht, also immer größer und immer größer wird. Ich muss sagen, das Artwork ist auch in diesem Band wieder phänomenal. Es hat vielleicht hier und da, wenn man da von Schwächen reden kann, eine Schwäche. Es wirkt an vielen Stellen sehr, naja, man könnte fast sagen, cineastisch. Also für mich ist es nur eine Frage der Zeit, wann Lazarus bei all diesen Comic-Verfilmen, die es momentan gibt, sicherlich auch auf die Liste der Comic-Serien gerät, die auch verfilmt werden. Denn es wirkt an vielen Stellen einfach wie schon ein fertiger Film oder eine fertige Serie, die an manchen Stellen einfach pausiert worden ist und man als Leser nachher dieses Bild bekommt. Das mag vielleicht stellenweise am Artwork von Michael Lark liegen, was jetzt nicht super realistisch ist. Also es ist nicht so, es hat schon diesen dunklen, düsteren Crunch, also dieses nicht ganz sauber ausgearbeitet, schmutzige etwas, aber es hat trotzdem, und auch wenn das vielleicht der falsche Ausdruck, an manchen Stellen so diesen Eindruck eines hyperrealistischen Bildes, wobei das nie das ist. Also es ist immer so, wenn man über dieses Artwork ja fast flüchtig hinüberschaut, dann wirkt es lebendig. Die Charaktere wirken manchmal so, als wären es Filmaufnahmen, die einfach nachher so mit einem Filter oder mit einem Computerprogramm als fertiges Comic gerastert worden sind. Und auch sonst so, dieses, was an Details in diesem Buch steckt. Also im ersten Band war ja dann auch nochmal ein Artwork, also ein Bonusteil, der zeigt, dass diese ganzen Computer-Hintergründe halt von einem extra dafür engagierten Profi gemacht worden sind. Und auch hier sieht man wieder, wenn es um Computermonitore geht, um so Hintergrundbilder, um so Interface-Geschichten, mit wie viel Liebe zum Detail diese auch gezeichnet worden sind, wie einfach manchmal auch so am Rande dieser kleinen Details den Leser bei der Stange halten, in Fang und dann auch so im starken Kontrast dazu stehen, wie jetzt zum Beispiel diese Familie, die nachher sich auf diesen Zug begibt. Ein Haus, das irgendwo mitten in der Pampa steht, wie man sich so einem Western vorstellt. Also ringsrum, ich sag jetzt mal, Prärielandschaft, im Hintergrund ein paar Berge und trotzdem gleichzeitig im Inneren nachher so ein Hightech-Kommunikationsmodul, dass alles andere als an diesem Platz gehört, viel, viel stabiler ist und so dieses quasi, da könnte wahrscheinlich eine Atombombe hochgehen und das wäre da am Ende das, was überbleibt. Ist aber auch nicht so neu, hat man in einigen Science-Fiction-Filmen oder ja, zukunftsorientierten Filmen schon gesehen, also diese im Haus montierte Kommunikationseinheit, mit der man telefonieren kann, Videokonferenz machen kann, E-Mails lesen kann und die Musik abspielt und wahrscheinlich Nachrichten bringt. Also, aber trotzdem, das macht halt den Reiz dieses Buches aus, dass es wahrscheinlich zu einem gewissen Teil wirklich so an der Realität oder der möglichen Realität vorbeischrammt und eben ein Bild für den Leser abliefert, mit dem er etwas anfangen kann, mit dem er sich assoziieren kann. Auch die Charaktere. Also für mich ist Eve halt eine ganz starke Figur, die auf der einen Seite halt um diese Anerkennung und diese Ehre der Familie bemüht ist, auf der anderen Seite aber auch ihren menschlichen Kern in gewisser Weise nicht verliert. Und Rucker, wie er dann trotzdem auch so diese menschlichen Abgründe zeichnet und auftut, sei es nun die vermeintliche Elite der Soldaten, die eigentlich so ein Komplex bewachen und dann sich aber von einem eher leicht angezogenen Mädchen unmittelbar verführen lassen und die ganzen Implikationen, die damit einhergehen. Also ich muss sagen, für mich mit all den Kleinigkeiten, die man vielleicht hier und da so als Abstrich nehmen kann, wo einfach so in etwas bekannten Fahrwassern gefahren wird. Ich meine, auch, sind wir mal ehrlich, nachher im späteren Verlauf gibt es einen der Protagonisten, der, sagen wir mal, ein handwerkliches Geschick hat, um Menschen zu helfen, also im Sinne eines Arztes, aber kein Arzt ist, und dann kommt da eine Nonne mit ins Spiel. Und also es ist in gewisser Weise schon schrammt an den klischeehaften Charakteren schon etwas vorbei und trotzdem ist es aber vielleicht gerade auch deswegen, weil man sich so in bekannten Fahrwassern bewegt, ein sehr angenehmes und schön zu lesendes Buch und was auch am Ende, auch dieser Band ist in sich wieder so abgeschlossen, dass man danach aufhören könnte, wenn man der Versuchung nicht erliegt, doch wissen zu wollen, wie es weitergeht. Und das wird man sicherlich, weil es ist einfach eine schön erzählte Geschichte, ein Artwork, das nur noch unterstrichen wird vom Illustrator Santiarkes, der auch hier nicht unbedingt so markante, auffällige Farben hat. Oft ist es etwas gedeckter. Aber gerade wenn es so in die Hintergründe geht, also wenn so Morgendämmerung und Abenddämmerung, die sind immer sehr, sehr stimmungsvoll oder auch dann, wenn so emotionale Szenen kommen, wo dann auch so scheinbar die Farben etwas rausgehen. Nicht, dass die Augen dann besonders leuchten oder die Körperteile, aber es ist so in sich so ein harmonisches Stimmungsbild, das mir persönlich unheimlich gut gefällt und das diesen ganzen Rahmen dieser Geschichte bildet und dieses Flair dieses Comics halt nochmal unterstreicht und auf bewegende Weise unterstützt. Also, der Dreck der Verlierer beim Splitter Verlag erschien, Lazarus Band 2, ganz, ganz heißer Tipp. Wer den ersten Band gelesen hat, wird um den zweiten kaum herumkommen. Der dritte Band ist bereits in Vorbereitung. Wer diesen Podcast etwas später hört, der wird ihn wahrscheinlich unmittelbar kaufen können. Eine Reihe, die einmal mehr zeigt, welches unheimlich packende erzählerische Geschick Greg Rucka hat. Insofern sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Bleibt mir noch eins, eine Punktzahl zu vergeben. Ich fand es ein wenig stärker, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man diese Charaktere mittlerweile kennt und sich da so eine Sympathie aufgebaut hat. Die Handlung auf mehreren Ebenen interessanter, manches, wie gesagt, etwas klischeehaft. Trotzdem würde ich, um den Unterschied herauszustreichen zwischen diesen beiden Bänden, hier einen Punkt hochgehen, wenn es vielleicht auch nur ein halber ist, aber ich sage es 9 von 10 Punkten. In meinen Augen wirklich einer der herausragenden Serien unserer Zeit. So, das soll es dann auch gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Besprechungen dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. Dort gibt es auch nochmal eine schriftliche Besprechung zum zweiten Band. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.